Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blackbox. Wir sind schon ganz aufgeregt, denn wir sind endlich bei der zweiten Folge von Frank Schmökel. Heute sprechen wir über den zweiten Teil des Falls, den zweiten Teil der Folge. Für diejenigen von euch, die hier jetzt gerade einsteigen mit dem Podcast, wir können euch nur wärmstens ans Herz legen, eine Folge zurückzuspringen und die erste Folge dieser Doppel-Episode quasi zu hören, weil ansonsten macht die heutige Folge für euch wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwie nicht so richtig viel Sinn. Und das wollen wir ja nicht.
Wir haben euch ja in der letzten Folge ziemlich angeteasert für diese Folge. Wir haben einige Themen schon angesprochen, wo wir schon gesagt haben, naja, kleine Spoiler in die heutige Richtung und dass wir auf jeden Fall heute daran noch anknüpfen werden und noch weiter darüber diskutieren werden. Und tatsächlich sind wir richtig gespannt und hyped, wieder in die Diskussion reinzugehen, denn wir haben ganz viel, worüber wir sprechen wollen. Ich glaube, Babsi hat schon wieder ganz viele Fragen. Sie sieht zumindest so aus.
Ich habe schon Fragen, bevor wir mit dem Fall angefangen haben.
Ja, sehr gut, sehr gut. Ja. Und während der Recherche kamen dann noch mehr.
Ja, vor allen Dingen, wir haben es letztes Mal schon angedeutet, Frank Schmökel ist tatsächlich auch in meinem Empfinden einer der kompliziertesten, vielfältigsten und das nicht im positiven Sinne ehemaligen Insassen von eines MVZs, von dem ich bisher gehört habe, weil da einfach so wahnsinnig viele unterschiedliche dysfunktionale Dynamiken, dysfunktionale Grundannahmen, Verhaltensweisen. Ja, und also aber auch verdreht auf so ganz schwierige Art und Weise und eine wahnsinnige Gewaltbereitschaft herrscht, die mich tatsächlich trotz der über 130 Folgen, die wir jetzt gemacht haben, wirklich erschreckt hat.
Ja, mich auch. Mich auch, wirklich.
Und darüber sprechen wir nach dem Fall. Wir wollen euch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Nur an dieser Stelle noch eine Triggerwarnung. Es geht in dieser Folge um die explizite Darstellung von extremer Gewalt. Es geht um psychische Erkrankungen. Es geht bis zu einem gewissen Grad auch halb um die Nennung von Suizidalität zumindest. Und es geht natürlich, wie auch in der letzten Folge, wieder um den sexuellen Missbrauch von Kindern. Also bitte passt auf euch auf, achtet auf eure Gefühle und wenn es zu viel ist, ihr wisst, wie es läuft. Skippt die Folge, überspringt den Fall und hört euch nur die Diskussion an. Wobei ich euch heute wahrscheinlich sogar sagen würde, wenn die Themen für euch oder euch zu nahe gehen, dann skippt die Folge, weil auch die Diskussion wird wahrscheinlich sehr intensiv.
So sehr Frank Schmökel das Theaterspielen auch verachtet, er scheint es gut zu können. Schmökel beginnt, die Therapeuten aktiv zu täuschen, indem er ihnen erst erzählt, dass er sie für inkompetent halte und immer noch Sexualfantasien mit Kindern habe, um dann 3 Monate später zu verkünden, dass diese Fantasien nun doch der Vergangenheit angehören. Er stehe nun nur noch auf Frauen. Von seinem Therapeuten wird er für diese Wandlung gelobt. Und schon bald folgen erneut erste Lockerungen. Es folgt ein langer Zeitraum ohne Vorfälle, in denen das Personal und die Klinik Vertrauen in den Patienten fasst. Schmökel selbst kann nicht glauben, dass seine Lockerungen oder vielleicht sogar eine Entlassung so einfach sein könnten. Was die Therapeuten aber nicht wissen, Schnökel hat bereits wieder Fluchtgedanken. Diese schreibt er in seinem Tagebuch nieder. Gleichzeitig hat er den Wunsch, seiner Mutter wieder näher zu kommen. Diese wird im September 2000 aus dem Krankenhaus entlassen und Schmökel beantragt einen Besuch bei ihr. Das multiprofessionelle Team stimmt dem Hausbesuch und damit unwissentlich seinem Fluchtversuch zu. Am 25.10.2000 ist es dann soweit. Gegen 9.30 Uhr fährt Frank Schmökel mit drei Pflegern zum Haus seiner Mutter nach Strausberg. Es herrscht eine ruhige, entspannte Atmosphäre. Die Pfleger und Frank kennen sich, machen Scherze. Frank zeigt immer mal wieder auf Sehenswürdigkeiten seiner Heimatstadt. Als Geschenk hat er selbst gebastelte Gipsfiguren, gebackenen Kuchen, zwei Kannen Kaffee und Kakao dabei. Gegen 10.30 Uhr kommen sie bei seiner Mutter an. Alle setzen sich an den gedeckten Kaffeetisch und essen Kuchen und trinken Kaffee. Unbemerkt kommen in Frank Erinnerungen hoch. Erinnerungen an die Prügel durch seine Mutter. Später werden Familienfotos der Enkelkinder gezeigt, wobei Franks Mutter, seine Tochter Nicole, absichtlich mit den Worten »Ach so, die von Frank gibt's ja auch noch, aber die ist ja nicht so ganz« übergeht. Frank steht daraufhin auf und geht in die Küche, Geschirr spülen. Er ist wütend und muss sich irgendwie abregen. In diesem Moment gehen zwei der drei Pfleger durch das Treppenhaus nach unten, um draußen eine zu rauchen. Sie fragen Frank, ob er mitkommen will, doch der verneint. Einer der drei Pfleger verbleibt oben, sitzt mit der Mutter im Wohnzimmer. Diese beginnt nun, über ihren Sohn zu lästern und zu schimpfen. All das hört Frank von der Küche aus. Und seine Wut kocht in ihm zu einer brodelnden Masse. Er fragt sich, wieso er nicht einfach rausgeht und seiner Mutter, der blöden Schlampe, ein Messer ins Gesicht rammt. Er könnte es tun und dann könnte er fliehen, genau so, wie er es geplant hat. Er denkt an den Pfleger, der neben seiner Mutter auf dem Sofa sitzt. Und er weiß, auch diesen muss er töten. Denn wenn nicht, würde er ihn am Gehen hindern. Er mag ihn zwar sehr, bezeichnet ihn später sogar als väterlichen Freund, aber jeder muss Opfer bringen. Gesagt, getan. Mit dem Messer in der Hand geht Frank ins Wohnzimmer und fragt, ob noch jemand Kuchen möchte. Der Pfleger bejaht diese Frage. Frank beugt sich daraufhin über den Kuchen, tut so, als wolle er ein weiteres Stück schneiden und stößt dem Pfleger die 15 cm lange Klinge unvermittelt und ruckartig in die Brust. Der Pfleger beginnt zu schreien, fordert Schmökel auf, sofort mit den Angriffen aufzuhören. Doch Schmökel denkt nicht daran. Der Pfleger wirft den Tisch herum, will auf Schmökel losgehen, doch dieser stößt ihm das Messer erneut in die Brust, insgesamt 6-mal. Als seine Mutter schreiend dazwischen geht, sticht er auch sie in den Brustkorb und in den Oberarm. Die beiden anderen Pfleger, die gerade unten eine Zigarette rauchen, sind alarmiert von dem plötzlichen Geschrei im Obergeschoss. Sie rennen nach oben, doch sie kommen zu spät. Ihr Kollege liegt bereits schwer verletzt am Boden und Schmökel ist drauf und dran, die Wohnung zu verlassen. Mit der Fußmatte als Verteidigungswall versucht einer der beiden, den gefährlichen Verurteilten an der Flucht zu hindern. Doch er wird weiter und weiter durch die zwei Etagen des Treppenhauses getrieben und muss immer wieder vor der scharfen Klinge und dem wütenden 1,90 Meter Mann zurückweichen. Schließlich versucht er, ihn durch die geschlossene Tür des Mehrfamilienhauses aufzuhalten. Doch Schmökel ist unaufhaltbar und flieht. Verzweifelt und unter Adrenalin folgen ihm die beiden Pfleger, verlieren den Flüchtenden jedoch nach kurzer Zeit aus den Augen. Als Schmökel weg ist, wenden sich alle dem schwerverletzten Pfleger zu. Dieser hat es in der Zwischenzeit geschafft, sich die Treppe hinunter auf die Straße zu schleppen und den Krankenwagen zu rufen. Er liegt bewusstlos in der stabilen Seitenlage, als der Notarzt eintrifft. Es ist knapp für ihn. Es folgt eine Notoperation. Die nächsten 4 Wochen liegt er im Koma. Anschließend muss er das gesamte nächste Jahr im Krankenhaus verbringen. Doch viel schwerer als die körperlichen Wunden wiegen die seelischen. Er ist schwer traumatisiert, hat große Schwierigkeiten, mit dem Erlebten zurechtzukommen. Frank Schmökel, nun wieder einmal auf der Flucht, bleibt zunächst in der Umgebung des Wohnhauses seiner Mutter. Die erste Suche nach ihm bleibt nur deswegen erfolglos, weil er sich in einem riesigen Laubhaufen versteckt und dort, bedeckt von den rot-orangenen Blättern, stundenlang regungslos liegen bleibt. Am 29.10.2000 bricht er in einen Bungalow in einem Naherholungsgebiet bei Strausberg ein und bleibt dort für einige Tage. Um sich mit allem zu versorgen, was er so braucht, bricht er in die kleinen Lauben mehrerer Familien ein, während diese nicht da sind, und entwendet Lebensmittel, Wein, ein tragbares Fernsehgerät, ein Luftgewehr, einen Spaten, Wasserkanister, Decken und Kleidung. Er färbt sich die Haare, um möglichst nicht erkannt zu werden, und schreibt 4 Briefe an seinen Mitpatienten, dem er vertraut und dem er seine Tagebücher hinterlassen hat. Er schreibt ihm, dass er seine Triebe beherrschen könne und berichtet von seinem weiteren geplanten Vorgehen. Ich werde vorsichtig sein, nicht zu viel riskieren, wenn es sein muss, aber bis zuletzt gehen. Kriegen die mich doch, was ich nicht hoffe, mache ich einen auf durchgeknallt, Blutrausch und so. Wenn du öfters in meinem Buch liest, wirst du ja lesen, mit was für perversen Gedanken ich mich oft rumgetragen habe. Das mit den kleinen Mädchen wäre eine schöne Sache. Ich weiß auch nicht, wie ich so geworden bin. Aber ich kann es auch sein lassen, um der Liebe Freiheit willen. So ist da auch immer wieder der Punkt, wie die mir auf die Spur kommen könnten. So lasse ich es sein. Normaler Sex reicht auch. Natürlich nicht mit einer Oma. Je jünger, je besser. Doch nicht unter 14. Nur jedenfalls, um nicht aufzufallen. Im Ausland würde ich auch mal was Jüngeres kaufen. Komisch, was? Im Maßregelvollzug habe ich nur perverse Gedanken gehabt und hier gehen die langsam weg. Gleichzeitig schreibt er, überall Frischlinge zu sehen und die 11-jährige Enkelin eines Mannes auf einem der benachbarten Grundstücke zu beobachten, da diese sich beim Haken so geil bewege. Über den Angriff auf den Pfleger schreibt er, wie der geschrien hat, muss lachen. Der konnte das gar nicht fassen, dass der erst so brave Schmökel mit so einem Küchendolch auf ihn einsticht. Wie so ein Schwein hat er geschrien. Hilfe, Hilfe. Das war geil. Rache, Vergeltung. Seine Angst war wieder Gutmachung für das Überhebliche von fast allen Pflegern. Während Frank Schmökel sein Leben in einem Bungalow in einem Erholungsgebiet verbringt, läuft die Fahndung nach ihm auf Hochtouren. Frank behält die Suche nach ihm genau im Blick. Er weiß, dass er sich hier nicht ewig aufhalten kann, dass er hier weg muss.
Das, was ich da gesehen habe, habe ich gedacht, da sind Kinder und habe mir dann so gleich gedacht, Mensch, die Göre, wenn die Alten vielleicht einkaufen sind, die Göre dann nochmal schnappen mit dem Auto oder irgendwie weg und dann die Alte bumsen und dann leck mir doch mal den Arsch. So habe ich gedacht und gefühlt. Wenn du jetzt schon frei bist, dann baust du mal richtig Scheiße. So denkt man denn, wa?
Da trifft es sich gut, dass das Ehepaar auf dem Nachbargrundstück einen PKW hat. Frank beschließt, sich diesen unter Anwendung von Gewalt anzueignen. Am Vormittag des 2.11.2000 nimmt er sich einen Spaten und steigt leise über den Zaun, der die beiden Bungalows voneinander trennt. Johannes B., der Besitzer des Grundstücks, ein älterer Herr mit starkem Hüftleiden, das ihn immer wieder dazu zwingt, während der Gartenarbeit längere Pausen einzulegen, liegt auf der Campingliege und macht einen Mittagsschlaf. Schmökel tritt neben ihn, hebt den Spaten und schlägt Johannes B. 2-mal mit der flachen Seite gegen die linke Stirn. Doch anders als erwartet ist der Mann nun nicht bewusstlos, sondern sofort wach. Johannes B. versucht, sich aufzurichten, kippt dabei jedoch von der Liege und liegt nun vor Schmökel auf dem Boden. Aufgeregt beginnt er zu schreien. Was wollen Sie hier? Er ist laut und Frank macht sich Sorgen, dass andere Bungalowbesitzer ihn hören könnten. Also schlägt er ihm wieder auf den Kopf. 4-mal mit dem Spatenstiel. Immer auf den Hinterkopf. Als der dicke Holzstiel schließlich bricht,
liegt Johannes B. röchelnd auf dem Boden. Doch das reicht Frank Schmökel noch nicht. Mit dem Spatenblatt schlägt er nochmal kräftig gegen den Brustkorb des älteren Mannes, dann tritt er mit dem Fuß zu. Alles ist über und über mit Blut bedeckt. Der Schädel des Mannes ist gebrochen, Hirnmasse und Knochensplitter liegen auf dem Boden. Der Anblick scheint selbst für Frank Schmökel schwer erträglich zu sein. Er deckt Johannes B. mit einer der Decken zu, hält den Anblick selbst nicht aus. Dann durchsucht er erst den Bungalow und dann die Taschen des Mannes nach dem Autoschlüssel ab, der zu diesem Zeitpunkt noch lebt. Er findet die Schlüssel, nimmt sie an sich und geht zum Auto. Der Motor heult auf und das Auto fährt los. Auf direktem Weg zur Tankstelle und dann auf die Autobahn. Zurück bleibt nur der röchelnde, blutende Johannes B., der langsam aber sicher unter der Decke stirbt. Nur Minuten später durchsuchen Polizisten die Laube nebenan. Frank Schmökel ist ihnen nur um Minuten entwischt. Der Eigentümer hatte seine aufgebrochene Laube gesehen, hatte gemerkt, dass dort geheizt worden war und jemand die Lampen aus dem Kühlschrank gedreht hatte. Nach der Entdeckung ruft der Mann sofort die Polizei. Die findet unter dem Bett versteckt einen benutzten Teller und vermutet nun ebenfalls, Schmökel könne hier gewohnt haben. Sie sperren die Laube ab und beschließen, sich diese später genauer anzusehen und den Flüchtigen nun erstmal zu suchen. Währenddessen bleibt die blutüberströmte Leiche von Johannes B. nur wenige Meter weiter unentdeckt. Es ist 18 Uhr, als Frank Schmökel anhält und von einer Telefonzelle seinen ehemaligen Therapeuten Dr. B. anruft. Er erzählt ihm, dass er Johannes getötet hat, dass er sich aber weigert, sich zu stellen. Er legt auf und fährt weiter in einen Wald bei Groß-Dubau bei Bautzen, wo er aus Zweigen ein Lager errichtet. Erst nach diesem Hinweis wird der zertrümmerte Leichnam von Johannes B. von der Polizei gefunden. Von dem Mann, der er einmal war, ist kaum mehr etwas zu erkennen. Offene Schädeltrümmerbrüche mit Verletzungen des Gehirns, große Platzwunden, die bis auf den Knochen gehen, feinscherbig gebrochene Schädelknochen mit eingerissener Hirnhaut und heraustretender Hirnmasse und mehrere Rippenbrüche. Der Täter, der diese schreckliche Tat begangen hat, muss viel Kraft gehabt haben. Nun ist klar, mit welchem Auto Schmökel unterwegs sein muss. Ein türkiser Hyundai. Sofort beginnt die groß angelegte Fahndung nach dem Wagen. Am 4.11.2000 entdeckt ein Passant den Wagen dann in einem kleinen Waldstück. Sofort ruft er die Polizei. Diese sperrt den gesamten Wald mit Tausenden von Helfern ab. Schritt für Schritt kesseln sie den flüchtigen Insassen ein. Frank versteckt sich währenddessen in einer Laube, dessen Besitzer ihn jedoch bemerkt und ebenfalls die Polizei alarmiert. Als die Beamten vor Ort sind, widersetzt sich Schmökel jedoch den Anweisungen und versucht, mit dem Messer auf einen der Beamten loszugehen, woraufhin dieser ihm in den Rücken schießt. Damit beendet er Schmökels letzte Flucht nach 13 Tagen endgültig. Mit auf dem Rücken gefesselten Händen wird der geflüchtete Schwerverbrecher schließlich auf einer Krankenliege abtransportiert und in ein Krankenhaus gebracht. Dort wird die Schussverletzung behandelt und am 29.11.2000 wird Deutschlands meistgesuchter Flüchtiger schließlich entlassen. Wieder wird der Verurteilte in den Maßregelvollzug der Landesklinik Brandenburg gebracht. Es folgt eine erneute, umfassende Diagnostik durch den zuständigen Chefarzt und weitere Psychotherapeuten. Das Ergebnis dieser internen Begutachtung: Frank Schmökel zeigt eine starke dissoziale Persönlichkeitsstruktur, die aktuell nicht behandelbar sei. Seine Therapiewilligkeit sei stark eingeschränkt, er wolle zwar etwas an den sexuellen Fantasien ändern, sei aber nicht bereit, dafür an sich zu arbeiten. Weiterhin müsse mit absichtlicher Täuschung gegenüber zukünftigen Therapeuten gerechnet werden. Kurze Zeit später steht Schmökel dann wegen dem Angriff auf die Pfleger und seine Mutter sowie die Tötung von Johannes B. vor Gericht. Da Schmökel den Pfleger absichtlich getäuscht hat, kommt bei dieser Tat das Mordmerkmal der Heimtücke zum Tragen, sodass nun wegen versuchtem Mord verhandelt wird. Ebenso bei der Tötung von Johannes B.
da Schmökel sowohl das Auto als auch Geld entwendet hat und den wehrlosen Rentner nur deswegen überhaupt angegriffen hat, kommt hier das Mordmerkmal der Habgier zum Tragen. Vor Gericht behauptet der Beschuldigte, den 60-jährigen Rentner nicht habe töten zu wollen. Stattdessen habe er gedacht, es habe sich bei ihm um ein junges Mädchen gehandelt, das er vergewaltigen wollte. So ganz nimmt ihm diese Geschichte allerdings niemand ab. Hierbei habe es sich nicht um triebgesteuerte Taten gehandelt, sondern um zielgerichtete, geplante und durchdachte Handlungen, wie die vorsitzende Richterin deutlich macht. Damit zerstört sie Schmökels Hoffnungen auf eine erneute Schuldminderung aufgrund seiner Triebe. Der Gerichtsprozess dauert schließlich 12 Tage. 12 Tage, in denen Schmökel sich als Opfer des Maßregelvollzugs präsentiert. Als Täter, der erst durch die Unterbringung und falsche Therapien zu dem wurde, der er ist. 12 Tage, in denen er die Schuld an seinen Taten, auch seiner Kindheit und den Erziehungsmethoden seiner Mutter zuschiebt. Einer Kindheit, in der er gegenüber seinem Bruder benachteiligt worden sei. Auch die Medien würden ihn in einem falschen Licht präsentieren. Dort werde er nur als Monster gesehen, beschwert er sich. Doch alle Beschwerden helfen nicht. Frank Schmökel wird am 11.12.2002 wegen Mordes in Tateinheit mit Raub, mit Todesfolge sowie versuchten Mordes in Tateinheit mit versuchtem Totschlag in 2 Fällen und zugleich in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in 3 Fällen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Eine Schuldminderung erhält er diesmal nicht. Neben der Strafe wird die Unterbringung des Verurteilten in der Sicherungsverwahrung angeordnet.
Nur weil ihm vieles verzerrt wird und anders hingestellt wird, als es in Wirklichkeit gewesen ist.
Herr Schmökel, Sie haben sich beklagt, dass Sie ungerecht behandelt würden und die Medien nur Schlechtes über Sie schrieben, sagt die Vorsitzende in der Urteilsbegründung zu ihm gewandt. Stellen Sie sich vor, Ihre Tochter wäre von einem Sexualtäter umgebracht worden. Dann hätten Sie auch kein Mitleid mit dem Täter.
Ich habe es vor dem Fall ja schon gesagt am Anfang der Folge, dass es mich erschreckt hat, was für eine unglaubliche Gewaltbereitschaft ein Mensch an den Tag legen kann. Und dass Frank Schmökel für mich tatsächlich auch jemand ist, der mich in vielerlei Hinsicht auf sehr negative Art und Weise überrascht hat.
Ja.
Ich bin normalerweise immer davon ausgegangen, dass Gewaltstraftäter bei Gewaltstraftaten bleiben, dass Sexualstraftäter bei Sexualstraftaten bleiben, dass eigentlich jeder Wiederholungstäter einen Modus operandi hat.
Ja, oder halt zumindest irgendwie kombiniert. Also, dass sie dann, keine Ahnung, ein Sexualstraftäter wird dann Sexualmörder oder sowas. So, dass es halt zusammenhängt.
Ja,
ja.
Also genau, darauf wollte ich gerade noch hinaus. dass ich dachte, dass normalerweise sich ein bestimmtes Motiv, eine Motivation, eine Hauptkomponente durch alle Taten zieht.
Ja, wie ein roter Faden halt, ne?
Ja, also ob es jetzt triebgesteuerte Taten sind oder ob es eine extrem niedrige Frustrationstoleranz ist, gepaart mit einer mangelnden Emotionsregulationsfähigkeit, die dann dazu führt, dass jemand immer sehr extrem auf vermeintliche Provokation reagiert oder so. Aber bei Frank Schmökel habe ich das Gefühl, der ist wie so ein DJ-Pult. Egal, wo du drauf drückst, es kommt immer ein Sound.
Ja.
Es passiert immer irgendwas.
Ja.
Und er hat so viele Triggerpunkte und so viele Gründe und so viele rote Fäden, die bei ihm zu Straftaten, Gewaltstraftaten, Sexualstraftaten und Diebstahl und was auch immer führen. Also er deckt einfach die komplette Palette ab und er ist dabei so unfassbar unberechenbar, finde ich, dass mich das hat mich wirklich zutiefst schockiert.
Ja. Ja, und was mich auch so schockiert hat, ist nicht nur das, und weil ich meine, wenn es nur das wäre, dann wäre es natürlich einer von den härteren Fällen, aber wir haben ja hier auch schon wirklich schlimme Fälle gehabt, ne, mit viel mehr Opfern zum Beispiel, mit auch immer wieder noch brutaleren Ausführungen, obwohl der Mord an Johannes B. schon wirklich sehr heftig war, finde ich.
Ja.
Aber es ist ja nicht der erste Fall, der erste Mord, der sehr brutal abgelaufen ist in unserem Podcast. Was ich so verstörend und ich finde auch irgendwie beängstigend finde, ist, dass dieser Mann jahrelang im Maßregelvollzug war, dass er es geschafft hat, ganzen Teams von Pflegern und Ärzten und Psychotherapeuten und Psychologen zu täuschen und teilweise ja, ich glaube, es waren über 70 Ausgänge zum Beispiel, ohne irgendwas passiert sind. Das sind ja, keine Ahnung, es sind 2, 3 Jahre oder so, die einfach gut laufen, wo er sich immer gut benimmt. Und ich denke mir so, ja, bei uns in der Klinik gibt es auch solche, die früher gewalttätig waren und jetzt aber voll gut laufen. Und man fasst zu denen dann Vertrauen und man denkt sich, gut, 3 Jahre lang ist nichts passiert. Man kann ihm jetzt die nächste Ausgangsstufe geben. Man kann jetzt Belastungserprobungen machen. Und die werden auch gemacht. Und ich finde es so beängstigend, dass er solche Brutalität an den Tag legt, obwohl er schon so lange in einer, in dieser Einrichtung ist, die eigentlich für Besserung sorgen sollte. Und dass dennoch es in so einer Brutalität passiert und meines Empfindens nach sich da bei ihm gar nichts getan hat. Er ist einfach so oder noch schlimmer rausgekommen, als er reingekommen ist.
Das ist das, was ich daran so, das ist genau das, was ich meinte. Ja. Das ist das, was ich so wahnsinnig beängstigend und gruselig, also erschreckend finde.
Ja, gruselig erschreckend. Passt auch, ja.
Dass er aus dem MVZ rauskommt und Straftaten begeht, die er vorher so nicht begangen hat. Er flieht aus diesem MVZ und er begeht einen Mord auf so brutale, grausame Art und Weise. Und er hat vorher nicht einen Mord, also er hat versucht, Christine ja umzubringen.
Ja.
Und zum Glück ist es ihm nicht gelungen, aber es unterscheidet sich so massiv von den Taten, die er vorher begangen hat. Und klar deckt er den dann zu, weil er es nicht erträgt, ihn anzugucken. Aber das ändert nichts an der Tat, die er begangen hat. Es ändert nichts an der Brutalität. Es ändert nichts an diesem Schalter, der in seinem Kopf umgelegt wird. Und die Tatsache, das habe ich halt auch gedacht, die Tatsache, dass er 70 Ausgänge hatte, bei denen nichts passiert ist. Dass keiner der Therapeuten gemerkt hat oder merken konnte, was unter dieser Fassade brodelt, was da eigentlich passiert. Und ich meine, der Mann war 10 Jahre in Therapien. Und da muss man sich halt einfach fragen, auf der einen Seite, was für Therapien sind das gewesen? Da muss man halt auch einfach mal, finde ich, auch Kritik erlauben und sagen, zumindest kritische Nachfragen erlauben können, weil auch vor Gericht stand in den Unterlagen, dass viele von den Therapien, die sie mit ihm gemacht haben, nicht dokumentiert werden und sie deswegen vor Gericht nicht nachvollziehbar sind.
Ja.
Und es gab keine, an manchen Stellen lagen keine Therapiepläne vor. Es gab keine Dokumentation über vermeintlich gemachte Gesprächstherapien. Und da fragt man sich natürlich schon, also jetzt ist es 20 Jahre später, aber da fragt man sich, und ich finde, die Frage muss man sich stellen, was genau wurde an Therapie denn gemacht oder wurde Frank Schmökel einfach nur verwahrt?
Ja.
Und wenn er einfach nur verwahrt wurde, dann wiederum finde ich diesen extremen Ausbruch gar nicht so unerwartet.
Ja.
Weil dann hast du einen sehr gefährlichen Mann mit sehr viel Leidensdruck und gleichzeitig einer, ich würde sagen, Schwierigkeit, gewissen Schwierigkeit, sich zu verändern und einer relativ geringen Veränderungsmotivation, 10 Jahre lang, teilweise in Isolationshaft, mit anderen psychisch kranken Menschen eingesperrt.
Und du frustrierst ihn immer weiter, frustrierst ihn, lässt Wut aufbauen.
Genau. Und schürst einen Hass in diesem Menschen. Und gleichzeitig gibst du ihm an die Hand, dass er lernt, Menschen zu täuschen. Du gibst ihm das Wissen an die Hand, Menschen zu täuschen, sie zu manipulieren, dafür zu sorgen, dass sie es nicht merken. Und ich glaube, das ist das, was ihn am Ende, als er ausgebrochen hat, auch so gefährlich gemacht hat.
Ja.
Die Tatsache, dass er so schlau war und dass er in dieser Klinik so unglaublich viel gelernt hat und die Leute so unglaublich gut getäuscht hat.
Hm.
Ja, Leute hat mit ja, so viel Erfahrung.
Er war ja wirklich, also bei dieser Fahrt ja zu der Mutter, wo er dann mit dem Pfleger noch irgendwie lacht und so. Und na, er hat ja vorher, wo ich mir jetzt nicht sicher bin, ob er die Flucht jetzt durchgehend geplant hat oder ob er vorher schon drüber nachgedacht hatte und dann irgendwie doch nicht. Aber er hat vorher schon Fluchtgedanken gehabt, schon wieder. Und trotzdem lacht er mit diesem Pfleger und schafft es da wirklich so glaubhaft zu sein, dass die alle überhaupt, also die sagen ja auch, oder dieser Pfleger hat ja auch im Interview später gesagt, dass er das gar nicht erwartet hat, dass das nicht gepasst hat zu dem, wie er sonst war. Und da musst du ja so ein Schauspiel hinlegen, dass du da so, also dass du da so turnst oder eben so sehr deine Gedanken für dich behalten können und so sehr dieses Spiel mitspielen können, dass du so turnen kannst und dann aber auch ohne, zumindest ohne sichtbare Gewissensbisse, moralische Bedenken, dann auf einmal diesen Pfleger, den du als väterlichen Freund bezeichnest, so massiv angreifen kannst und auch ohne Rücksicht auf Verluste. Er stirbt, Kollateralschaden.
Notwendigkeit.
Genau.
Ja, es gibt, also angeblich hat er den Fluchtversuch, so wie er abgelaufen ist, nicht geplant. Er hatte ursprünglich, laut den Gerichtsakten, hatte er eine Flucht geplant und hat sich bei einem seiner Mitinsassen Morphiumtabletten und K.O.-Tropfen besorgen lassen.
Ja.
Und dann hat er die aber an sich selber ausprobiert und die wirkten gar nicht. Also anscheinend hat er ihm was auch immer mitgebracht, aber es war kein Morphium und definitiv waren es auch keine K.O.-Tropfen. Mhm. Und dann hat er versucht, sich von der Frau von einem anderen Mitinsassen eine Pistole besorgen zu lassen. Und hat versucht, eben eine Pistole zu bekommen, um die mitzunehmen zum Ausgang zu seiner Mutter. Also er hatte den Ausgang zu seiner Mutter, hatte er auf jeden Fall, das war der Moment, wo er fliehen wollte. Und aber auch die Besorgung dieser Schusswaffe hat nicht funktioniert. Und daraufhin hat er gesagt, ja, okay, dann verwerfe ich den Fluchtplan erstmal, weil irgendwie geht das gerade nicht auf und ich behalte es im Hinterkopf. Und er sagt selber, und irgendwie finde ich, das Level an mangelnder Vorbereitung spricht irgendwie dafür, er sagt selber, dass er den Gedanken zu fliehen erst hatte, als er gesehen hat, dass er die Möglichkeit dafür hat. In diesem Moment, wo die Pfleger runtergehen und rauchen und er merkt, ey, ich habe ein Messer in der Hand und er ist selber richtig wütend auf seine Mutter und dieser ganze Hass und dieser ganze Frust kommt hoch der letzten 10 Jahre und er denkt sich, ich hau jetzt ab.
Ja, da muss ja eine Bereitschaft aber da sein, eben diese Möglichkeit direkt auch zu greifen.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ich finde nur, die Frage ist halt, hat er es geplant oder nicht? Schwer zu beantworten.
Ja, ja.
Weil er hat zum Beispiel als Gegenargument auch, dass er es geplant hat, hat er gesagt, na ja, er hat seiner Mutter vorher, bevor die oben in die Wohnung gegangen sind, hat sie ihn gebeten, unten im Keller sich um ihr Fahrrad zu kümmern, weil da irgendwas kaputt war an der Kette. Und dann ist er mit seiner Mutter und den 3 Pflegern runter in den Keller und hat da das Fahrrad wieder repariert. Und da hat er später gesagt, da hat er ja auch nicht versucht zu fliehen. Da haben die Richter aber natürlich gesagt, na ja, also das war ja auch keine wirkliche Gelegenheit. Wer wäre da auch geflohen bei 3 Pflegern und deiner Mutter im Keller? Wo sollst du da hin? Und von daher kann man das halt so oder so verargumentieren. Am Ende des Tages wirst du halt nie, also werden wir nie wissen, ob er in dem Gespräch, als er ihnen die Sehenswürdigkeiten gezeigt hat, tatsächlich noch nicht darüber nachgedacht hat zu fliehen oder ob er einfach dachte, mal gucken, was passiert, wenn sich eine Gelegenheit ergibt, dann nutze ich die. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich persönlich schockierender finden würde. Jemand, der eine solche Tat plant und sie dann umsetzt. Oder jemand, der aus der Wut heraus, weil er sich an die Prügel seiner Mutter erinnert und frustriert ist und die ganze Wut hochkommt, sogar noch Geschirrspülen geht, um sich abzuregen. Und dann die Gelegenheit beim Schopf greift, wenn sie sich ergibt. Und die geballte Wut wie so eine Überraschungskiste, wo plötzlich alles rausspringt, einfach diesen Moment quasi aufmacht und in diesem Moment die ganze Wut rauslässt und jemanden einfach absticht. Und das ist im Grunde ja das, was er getan hat. Und das Schlimmste daran finde ich eigentlich, dass du noch nicht mal sagen kannst, dass er es im Affekt und in der krassen Wut gemacht hat, weil er hat es ja kalkuliert. Er hat ja gesagt, will noch jemand Kuchen?
Ja, das war vollkommen geplant. Er hat berechnend. Die Entscheidung hat er in der Küche getroffen.
Ja,
ja.
Und das aber dann durchzuziehen. Das durchzuziehen und auf jemanden einzustechen, von dem du, wie du gerade gesagt hast, sagst, es ist wie ein väterlicher Freund. Und zu sagen, naja gut, mir war halt klar, dass ich den umbringen muss, weil sonst komme ich da nicht raus.
Ja.
Das fand ich schon krass.
Und das ist noch sowas, was ich so beängstigend finde bei diesem Fall, weil, boah, da denkst du dir so, über Jahre hast du einen Patienten und du baust eine Beziehung zu dem auf und du hast das Gefühl, okay, Beziehungsarbeit hat gut funktioniert, wir haben einen Draht zueinander, der reagiert gut auf mich. Und auch bei uns in der Klinik, wenn Patienten irgendwo hingehen oder wenn es Gerichtsverhandlungen zum Beispiel gibt und man weiß, okay, der hat schon mit dem einen Pfleger zum Beispiel gebondet und der kann gut mit dem, dann guckst du, wenn es möglich ist, auch, dass vielleicht der Pfleger auch mitgeht, weil man erwartet, ah, vielleicht Gerichtsverhandlungen, vielleicht wird er irgendwie frustriert, vielleicht wird er traurig oder vielleicht hat er Schwierigkeiten, damit umzugehen, dann ist es gut, wenn jemand dabei hat, auf den er positiv zu sprechen ist und zu dem man Draht hat. Und in diesem Fall hat die Person, die einen Draht hat, wo man eigentlich sagen würde, hey, geh du mit, weil bei dir denken wir, dass am wenigsten passieren wird, weil du einen guten Einfluss auf ihn hast. Und das ist der, der von ihm abgestochen wird. Ja. Das ist noch sowas, wo mir, oh, wo ich Gänsehaut bekomme, weil ich mir denke, ah, das ist so der Horrorpatient im Maßregelvollzug für alle Mitarbeiter, weil du den überhaupt gar nicht einschätzen kannst und du einfach eigentlich in Dauergefahr bist.
Ja, und ich glaube, das ist das, was an diesem Fall an sich so erschreckend ist,
ja,
dass man denkt, 10 Jahre Maßregelvollzug müssen doch irgendwas gebracht haben. Und ja, da muss doch irgendwie was passiert sein. Da muss sich doch irgendwas verbessert haben. Und wenn dieser Mensch, der vorher niemanden mit einem Messer angegriffen hat, also für den das auch völlig untypisch ist, eigentlich eine solche Tat zu begehen, dann aus einer von ihm selbst empfundenen Notwendigkeit einen Menschen niedersticht, 2 andere Menschen mit einem Messer verletzt und dann losrennt und sich vor der Polizei versteckt und dann auf seiner Flucht einen anderen Menschen, also entschuldige bitte, aber einem anderen Menschen mit dem Spaten den Schädel zum Mus zerschlägt, dann kannst du dir die Frage eigentlich nicht mehr stellen, ist das irgendwie ein bestimmtes Muster, was da abgelaufen ist? Weil die Straftaten, die er vorher begangen hat, hat er aus Trieb begangen, aus Sexualtrieb begangen, aus dem Bedürfnis von zum einen Sex und zum anderen Macht, glaube ich nicht, aber irgendeine Form von Bestätigung.
Ich würde schon sagen, es war eher so eine Triebhaftigkeit.
Genau.
Es wirkte ja wirklich wie ein Suchtverhalten.
Ja. Und das andere, dann ist er in der Klinik, er flieht mehrmals aus unterschiedlichen Gründen. Und dann ist quasi der nächste Trigger ist, ich muss dich einfach aus dem Weg räumen, weil du stehst zwischen mir und meiner Freiheit. Die nächste Person steht auch zwischen ihm und seiner Freiheit. Und dann bringt er jemanden einfach nur aus Habgier um das Auto zu bekommen. Und das ist einfach, das ist ein so breiter Range von Gründen, um Gewaltstraftaten zu begehen und Sexualstraftaten zu begehen, dass ich mir denke, ich wüsste als Therapeutin gar nicht, wo ich bei dir anfangen soll.
Naja, aber was ich mir gerade denke, ist, ich stimme dir vollkommen zu, dass es total weit gefächert wirkt, aber eigentlich hat er ja nur einmal seinen Modus operandi geändert. Und das hatten wir auch in vorherigen Fällen manchmal. Der erste war Kinder entführen mit dem Kleintransporter in den Wald bringen und versuchen zu vergewaltigen. Und dann ist er in der Maßregelvollzug und das mit dem Messer ist dann die erste Straftat, die er macht, auch mit ganz anders als eben vorherig und auch ein ganz anderes Motiv, nämlich steht zwischen mir und meiner Freiheit, wie du gerade gesagt hast. Und das sind ja die 3 Pfleger und die Mutter stehen zwischen ihm und seiner Freiheit. Und der Johannes B. stand ja auch zwischen ihm und seiner Freiheit. Er wollte den Schlüssel haben, er hat auf den eingeschlagen. Wir wissen halt von ihm nicht, hat er schon geplant, den Kopf einzuschlagen? Oder hatte er einfach nur vor, den bewusstlos zu schlagen, die Schlüssel zu nehmen und wegzufahren? Das wissen wir nicht.
Ja, doch, er wollte ihn bewusstlos schlagen.
Er wollte ihn
bewusstlos schlagen und dann hat er sich aber erschreckt, weil der nicht bewusstlos geworden ist, sondern angefangen hat zu schreien.
Genau, okay. Weil dann haben wir nämlich jetzt ja hier dann eben Frank Schmökel, der eigentlich den bewusstlos schlagen wollte und mit dem Auto in die Freiheit fahren wollte. Und auf einmal schreit aber Johannes B. rum, macht voll den Terz und sorgt vielleicht dafür, dass er gefasst wird. Stellt sich also zwischen ihn und seine Freiheit. Und dann schlägt er ihn tot.
Ja, sehe ich. Aber für mich ist die extreme Art der Gewalt schon nochmal ein Unterschied.
Zu?
Zu diesem Angriff mit dem Messer, zum einen das, weil da hat er auf den nur eingestochen, er hat ja relativ effizient auf den Flieger eingestochen. 6 Stiche, möglichst überall da, wo er schnell verblutet.
Ja.
Das heißt, es hatte nichts, das hatte keinen Rage oder sowas, das war kein Overkill oder so. Nicht der Versuch von einem Overkill, sondern er hat sehr effizient dahin gestochen, er hat ins Bein gestochen, weil da Hauptschlagadern laufen, und in die Brust, weil er da das Herz oder die Hauptschlagader trifft. Und bei seiner Mutter hat er auch direkt auf die Brust gestochen und dann in den Arm. Bei dem anderen Pfleger, den hat er halt kaum erwischt, weil der diese Fußmatte vor sich gehalten hat. Und bei dem Johannes, es hätte vollkommen gereicht, mit der Rückseite von dem Spaten noch 1 oder 2 Mal draufzuhauen.
Naja, aber wenn wir davon aufgehen, dass es ein ängstlicher Typ ist, Frank Schmökel, in Panik geraten ist und dann geschlagen hat. Und Johannes B. war ja auch am Ende, als er die Schlüssel aus den Taschen genommen hat, war er immer noch nicht tot.
Nee, aber der hat garantiert nach 2 Schlägen schon aufgehört zu schreien. Ja, also bei dem, wie die Verletzungen ausgesehen haben, glaube ich nicht, dass der bis zum Letzten geschrien hat.
Nein, das auf gar keinen Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht dann die Panik gekickt hat. Also ich sag's mal so, in meinem Kopf gruppieren sich die beiden gerade zu dem Modus operandi vor dem Maßregelvollzug und während und den Modus operandi in dieser ersten Flucht, die dafür geführt, die aus dem Grund gemacht hatten, in die Freiheit zu wollen.
Aber auch da würde ich nicht ganz zustimmen, weil der ursprüngliche Modus operandi, mit dem er angefangen hat, junge Mädchen anzufassen, war über Dachziegel abdecken, ins Haus einzusteigen.
Ja gut, aber Modus operandi verändern sich ja auch, also die entwickeln sich
ja. Ja, safe. Aber ich meine, vielleicht ist Modus operandi auch das falsche Wort.
Vielleicht.
Vielleicht meine ich nicht den Modus operandi, also quasi die konkrete Vorgehensweise bei der Tat, sondern vielleicht meine ich mehr die unterliegende, lass mich kurz überlegen, wie formuliere ich das? Ich meine die zugrunde liegende Motivation, die groß genug sein muss, um dein Unrechtsverständnis der Straftat auszuhebeln. Das Motiv, das du haben musst, um etwas zu tun, muss größer sein als das, was dagegen spricht, das zu tun.
Ja.
Und jetzt gibt es Straftäter, die haben einfach einen krassen Sexualtrieb. Und dieser Sexualtrieb ist größer als ihre Angst davor, Straftaten zu begehen. Und dann haben wir Straftäter, die, keine Ahnung, haben eben, wie gesagt, dieses Problem mit Emotionsregulation. Und dann ist die Wut größer als die Angst davor, Straftaten zu begehen. Und bei Frank Schmökel habe ich das Gefühl, dass grundsätzlich alles, was passiert, was er nicht will, was passiert, dazu geneigt, bei ihm dafür sorgt, dass er bereit ist, eine Straftat zu begehen, um etwas zu bekommen, das er will. Völlig egal, was das ist, einfach nur, weil er es will. Er will Sex mit jungen Mädchen, er kriegt Sex mit jungen Mädchen, weil dann entführt er sie einfach. Er hat keinen Bock mehr, in der MVZ zu sitzen, dann flieht er halt einfach, klaut sich ein Auto, klaut sich das, was auch immer. Er hat keine Lust irgendwie, dass er geschnappt wird, will nicht, dass die Pfleger ihn aufhalten, dann bringt er ihn halt um. Hm. Oh, er braucht das Auto von dem Typen, dann schlägt er den halt zum Mus. Scheiß drauf. Und das ist das, was ich meine, dass es keine Grenze gibt. Es gibt keine moralische Grenze, etwas zu tun. Solange er es haben will, ist er bereit, alles dafür zu tun, ohne irgendeine Form von Empathie oder Mitgefühl für das zu haben, was auf der anderen Seite passiert. Oder irgendeine Form von Unrechtsverständnis auf emotionaler Ebene zu besitzen. Weißt du, was ich meine? Das ist das, was ich so erschreckend finde.
Ich glaube, dass wir, wenn wir darüber sprechen, auch nochmal in Richtung Externalisierung sprechen müssen. Denn das ist ja was er auch jetzt in diesem Fall und ja auch am Ende vor Gericht ganz deutlich sagt, so von wegen, ja, hier wird alles verzerrt und es wird alles ganz falsch dargestellt und es stimmt alles gar nicht. Und ich bin ja arme Mäuschen, dem alles passiert. Und ich finde, dass er das so deutlich macht, und ich kann mir vorstellen, dass er das auch schon vor dem Maßregelvollzug gemacht hat, ne, von wegen, ja, ich weiß ja gar nicht, warum ich so bin und meine Mama war ja so fies zu mir und deswegen, keine Ahnung, mein Sexualtrieb ist so stark, was soll ich denn machen? Was kann ich denn anders tun, als eben diesem Trieb folgen, den ich ja nur wegen meiner Mutter habe? Also da ist ja auch schon so eine Externalisierung da. Und im Maßregelvollzug, in der Zeit, wo er da war, wurde er, so wie es aussieht, immer wieder total frustriert. Wir wissen nicht, wie viel Behandlung er tatsächlich erhalten hat. Aber auf jeden Fall ist seine Frustration immer weiter gestiegen. Er ist immer wütender geworden. Und sein Unrechtsempfinden hat sich immer weiter verändert. Und er sagt ja auch im Nachhinein, ich glaube in dem Brief an seinen Mitpatienten oder so, dass der Maßregelvollzug ihn dazu gemacht hat und dass der Maßregelvollzug eher viel mehr triebhafte Gedanken hatte und draußen dann ja nicht mehr. Und von wegen, ne, da liest man raus, der Maßregelvollzug ist schuld. Und es ist ja so eine Ungerechtigkeit, also ich spreche es mal aus seinem Empfinden, es ist ja so eine Ungerechtigkeit, dass ich da bin. Und so schlimm, dass mir das angetan wird von denen, und die machen mich ja alle noch kränker. Und von daher ich darf da nicht mehr rein, ich kann da nicht mehr rein, es ist ungerecht, die tun mir alle das an, ich muss mich wehren. Dass es vielleicht da so eine Externalisierung stattgefunden hat, die eben durch diese Verantwortungsabgabe, die dadurch ja passiert, es sehr viel einfacher gemacht hat, diese Dinge vor sich moralisch zu rechtfertigen. Wenn er sie überhaupt vor sich irgendwie moralisch gerechtfertigt hat. Manche Menschen machen ja das auch das nicht.
Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass er das getan hat, weil wenn du selbst, nehmen wir mal an, er hat den Pfleger aus rein sachlichen Gründen versucht umzubringen, weil er zwischen ihm und seiner Freiheit stand. Und dann ist er die Treppe runter und hat seine Mutter halt noch verletzt. Obwohl, seien wir ehrlich, seine Mutter war krank. Seine Mutter hätte sich nicht zwischen ihn und seine Freiheit stellen können.
Ja, bei der Mutter war wahrscheinlich auch Wut einfach auf sie
da. Das glaube ich auch. Ja. Und das ist wieder, was, worin ich mich dann, was ich meine, noch ein Punkt, der dazu führt, dass er solche Strafzeiten... Seine Mutter.
Ja.
Also ne, die nächste Motivation, die größer ist als sein Unrechtsbefinden.
Ja, genau. Und wieder ein, ich war ja nicht schuld, es war ja sie.
Genau.
Ja.
Und selbst wenn dem so gewesen ist, er greift den Pfleger an, weil der zwischen ihm und seiner Freiheit steht, er greift den anderen Pfleger an, weil der auch zwischen ihm und seiner Freiheit steht. Und dann geht er in diese Laube und will diesen PKW haben. Er hätte jederzeit die Möglichkeit gehabt, und das hat er ja gezeigt. Also ich stelle mir gerade die Frage, warum hat er das gemacht und das was anderes nicht gemacht? Er hat ja gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, Kontakt zu anderen Leuten aufzunehmen, indem er seinen alten Therapeuten angerufen hat.
Ja.
Und dem gesagt hat, hey, ich habe da jemanden umgebracht, der liegt da und da, schickt da die Polizei hin. Was für mich eine gewisse Art von Gewissensbisse, es gibt mir so einen Gewissensbisse-Vibe. Warum sonst er den Therapeuten anrufen und ihm sagen, ich habe, glaube ich, jemanden umgebracht, der ist, glaube ich,
schon. Ja, also, warum ist es überhaupt der Rede wert? So in dem
warum Sinne, erzählt ne? er das?
Ja, genau.
Warum will er, dass der Mann gefunden wird? Wahrscheinlich nicht, weil die Polizei sagen soll, er ist so gefährlich, weil sonst hätte er ihn auch nicht mit einer Decke zugedeckt.
Das stimmt, ja.
Wenn sein Unrechtsbewusstsein aber so groß gewesen ist, dann hätte er ja auch nicht seinen Therapeuten anrufen können, sondern an der nächsten Tankstelle oder an der nächsten, weiß ich nicht, Telefonzelle anhalten, einen Krankenwagen anrufen können und sagen können, die und die Adresse, da liegt ein schwer verletzter Mann, direkt auflegen. Hätte er tun können, wenn das Gefühl von, oh mein Gott, ich hätte das eigentlich nicht tun können, groß genug gewesen wäre, war es aber nicht. Stattdessen hat er seinen Therapeuten angerufen und hat dem einzigen Therapeuten, zu dem er jene Beziehung hatte, gesagt, dass er wahrscheinlich gerade einen Menschen umgebracht hat.
Der Einzige, der ihn vielleicht nicht ungerecht behandelt hat aus seiner Sicht.
Und vielleicht der Einzige, bei dem er das Gefühl hätte, dass er sich vor dem irgendwie, dass er dem sowas wie Ehrlichkeit schuldet.
Mhm.
Oder sowas wie Verantwortungsübernahme bis zu einem gewissen Grad. Weil niemandem anders gegenüber hat er Verantwortung übernommen. Nur da hat er gesagt, ich habe auf den eingeschlagen und ich glaube, der ist tot.
Ja, das stimmt. Das sind so viele Faktoren irgendwie mal wieder. Aber natürlich, es ist ja klar, es ist ein riesiger, komplexer Fall. Es sind immer wieder Straftaten, immer wieder neue Fluchten, neue Entweichungen. Und klar, ein Mensch bleibt nicht das ganze Leben bei den gleichen Mechanismen oder den gleichen psychischen Beweggründen. Ich finde es total spannend, wie komplex es wahrscheinlich ist. Und mal wieder, ich würde so gern mehr wissen.
Weißt du, was ich übrigens nicht glaube? Ich glaube nicht, dass er diesen Fluchtversuch tatsächlich aus Wut auf seine Mutter begangen hat. Ich glaube, das war ein Vorwand. Ich glaube, dass er sehr wütend gewesen ist auf sie, weil sie so über ihn abgelästert hat und ihn beleidigt hat und so. Und dass er deswegen keine Lust mehr hatte und sich wahrscheinlich so lächerlich gefühlt hat, dass er hier sitzt und irgendwie von Beamten bzw. von Pflegern bewacht wird und er fährt zu seiner Mutter und besucht seine Mutter und dann redet sie so über ihn. Und ich fand zwei Sachen besonders interessant an dem Verhalten in dieser Wohnung. Das erste ist die Tatsache, dass er, eigentlich drei Sachen. Das erste ist die Tatsache, dass er auf Wut erst mit einer eigentlich relativ gesunden Coping-Strategie reagiert, nämlich sich der Situation entziehen und Geschirr spülen.
Ja, das stimmt.
Und da dachte ich mir so, okay, irgendwas musst du dazu gelernt haben oder du musst irgendeine Basic-Kompetenz schon gehabt haben, dass du diese Entscheidung treffen konntest, obwohl du wütend warst. Und die Pfleger haben später gesagt, er hat gezittert vor Wut. Und ist trotzdem, hat sich trotzdem entschieden, okay, ich gehe Geschirr spülen, ich gehe zwei Zigaretten rauchen.
Warte, darf ich kurz einmal eingrätschen? Die Info war mir nämlich tatsächlich neu. Die Pfleger hat gesehen, dass er zittert vor Wut.
Ja.
Und trotzdem sind zwei von denen runtergegangen und haben eine geraucht.
Ja, da kommen wir gleich noch zu. Also, ja, da kommen wir gleich noch zu. Aber vorher, was ich so interessant fand, ist, dann steht er in der Küche und sagt, boah, die blöde Kuh oder die olle Schlampe oder was auch immer er gesagt hat, ich könnte ihr das Messer einfach ins Gesicht rammen. Und das Faszinierende dabei ist, das tut er aber gar nicht. Er denkt das und dann geht er raus und denkt sich, und irgendwo zwischen, ich steche ihr das Messer einfach ins Gesicht, damit sie aufhört zu reden, und ich gehe raus und biete Leuten Kuchen an, switcht seine Meinung und er ändert im Grunde sein Vorhaben und sagt nicht mehr, ich bringe meine Mutter um, sondern ich bringe den Pfleger um und dann hau ich ab. Und das fand ich interessant, weil ich mir dachte, wie groß muss die Blockade sein, deiner Mutter etwas anzutun, obwohl du sie so sehr hasst? Weil im Grunde ist es vielleicht nicht mal nur eine Flucht vom MVZ, sondern auch eine Flucht von seiner Mutter, weil er hat das Messer in der Hand. Er hat gezeigt, dass er in der Lage dazu ist, einen Menschen zu töten, denn er hat versucht, diesen Pfleger, der ihm nahe stand, umzubringen. Und er sticht zwar auf seine Mutter ein, aber er trifft sie wieder nicht richtig. Und er versucht offensichtlich nicht wirklich, sie umzubringen, denn er hat ja vorher gezeigt, dass er es theoretisch kann.
Mhm.
Die Frage ist also, flieht er wirklich vor dem MVZ oder flieht er nicht auch bis zu einem gewissen Grad in diesem Moment vor seiner Mutter und vor seiner eigenen Unzulänglichkeit, weil er es nicht schafft, diese Frau, die er so sehr hasst, zu töten.
Das kann gut sein.
Was denkst du? Boah. Ich bin gerade so...
Ja, ich bin gerade, während du geredet hast, ist bei mir noch... Es sind Fragen aufgetaucht, während du gerade geredet hast, bei mir tatsächlich. Fragen bezüglich, wenn er seine Mutter so sehr gehasst hat, warum wusste es niemand im Maßregel Vollzug? Warum wusste es niemand der Therapeuten? Warum wurde diesem Besuch zugestimmt, wenn die Mutter so ein schwieriges Thema für ihn ist? Alles, das so, warum wird dieses Risiko eingegangen, bei ihm Frustration und Wut hervorzurufen, bei jemandem, der schon mehrfach auch gewalttätiger gegenüber Christine war? Warum wird es in Kauf genommen und warum wird zugestimmt zu diesem Besuch, wenn diese Wut auf die Mutter ja da ist? Und ich nehme mal einfach an, dass so eine immense Wut auf deine Mutter, ja, die auch mit Dr. B. zum Beispiel besprochen wurde, dass das ja was ist, was hoffentlich dokumentiert wurde und was dann eigentlich bekannt sein sollte in der Klinik.
Also soweit ich weiß, wussten die das auch.
Ja,
es ist eine sehr ambivalente Beziehung zu seiner Mutter gibt.
Oh, Junge, nee, also wir reden bitte ganz gleich drüber. Das ist unglaublich.
Long story short, weshalb ich nämlich die ganze Zeit gesagt habe, ja, und da flieht er und hier flieht er. Für mich ist Frank Schmökel jemand, der mit jeder oder mit einem Großteil seiner Verhaltensweisen immer vor irgendwas flieht. Der ist immer auf der Flucht. Der ist auf der Flucht vor Frauen und gleichzeitig auf der Flucht vor sexueller Deprimierung. Also vergreift er sich an unschuldigen Kindern, unschuldigen Mädchen. Immer. Er flieht er flieht vor dieser sexuellen Unzulänglichkeit. Dann ist er im MVZ. Im MVZ flieht er immer. Er flieht sich zieht sich aus jeder Therapie raus quasi. Flieht auch davor, sich tatsächlich intensiver damit auseinanderzusetzen.
Mhm.
Dann ist er bei seiner Mutter in dieser Konfrontation. Und er flieht zum einen wieder das MVZ, den MVZ. Und auf der anderen Seite flieht er die aktive Konfrontation mit seiner Mutter. Weil als sie eingreift in dem Moment, als er in dieser Wohnung ist, sagt sie ja, was zur Hölle tust du da oder sowas. Daraufhin sticht er ihr in die Brust und in den Arm. Aber seien wir ehrlich, wenn er sie wirklich hätte umbringen wollen, hätte er sie umbringen können.
Es wirkt so halbherzig, so kurz und dann geht er aber ja auch.
Und dann flieht er vor der Konfrontation mit seiner Mutter und vor dem MVZ da wieder auch weg. Der ist immer auf der Flucht, der flieht entweder emotional oder tatsächlich äußerlich immer vor irgendwas.
Ja.
Und selbst als er diesen Mann umbringt, als er Johannes mit dem Spaten erschlägt, flieht er vor dem Anblick, indem er eine Decke darüber wirft und sich aus dem Staub macht. Und dann flieht er vor dem Schuldgefühl, indem er dem einzigen Therapeuten davon erzählt, dem er je vertraut hat.
Ja.
Und flieht quasi damit auch wieder vor der Verantwortung, wieder davor, dass das niemand weiß. Vielleicht hat er mega Gedankenkreisen gehabt und dachte die ganze Zeit, oh mein Gott, ich habe ihn umgebracht, das war richtig furchtbar. Zu was bin ich fähig? Und dann flieht er auch vor diesem Gefühl, indem er es jemandem anders erzählt.
Ja, und er verflieht ja auch sein ganzes Leben lang vor der Verantwortung.
Ja.
Ja.
Und das ist einfach, in meiner Wahrnehmung reiht sich, wenn ich einen roten Faden für Frank Schmökel finden müsste, und es ist schwer, aber wenn ich ihn finden müsste, würde ich sagen, er ist ein Mann, der immer auf der Flucht ist.
Ja, und es reiht sich ein in unsere Theorie von der letzten Folge, dass er einfach im Grunde einfach nur ein super ängstlicher Mensch ist, der ständig wegrennt.
Ja, ängstlich und gleichzeitig wahnsinnig unberechenbar.
Ja.
Was ich übrigens auch richtig krass fand, war, was für eine unglaubliche Verzerrung er hat. Also er hat ja eine ganze Liste an Diagnosen. Ich glaube, die wichtigste davon ist die dissoziale Persönlichkeitsstörung, auf die irgendwie so alles sich am Ende so zusammenschmelzen lässt.
Die ich auch volle Kanne sehe.
Auf jeden Fall. Was ich aber interessant fand, war, abgesehen von dieser massiven Empathielosigkeit, die er an den Tag legt, ist, dass er die Reaktionen von Menschen überhaupt nicht rational, logisch, korrekt einschätzen kann. Es wurde zum Beispiel in den Gerichtsunterlagen beschrieben, dass er während der Gerichtsverhandlung, also Christine, das eine Opfer, musste ja aussagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie vor Gericht ausgesagt hat oder separat, aber sie musste aussagen. Und er hat ihre Aussagen, in denen sie ihn natürlich beschuldigt hat und alles erzählt hat, was passiert ist und wie furchtbar sie das fand, er war sich sicher, dass er in so einem Sideblick von ihr quasi so ein kleines Lächeln gesehen hat und dass sie es richtig gut fand und dass sie ihm quasi versteckte Signale vor Gericht gesendet hat oder versucht hat, ihm versteckte Signale zu senden, dass sie nochmal mit ihm sexuelle Interaktionen haben will. Mhm. Und bei einer anderen Vergewaltigung, die er begangen hat, also bei einer von den Mädchen, die er missbraucht hat oder ja, misshandelt hat und missbraucht hat, hat er danach gesagt, dass er sich sicher ist, dass er sie hat kichern und lachen hören, während er versucht hat, mit ihr Analsex zu haben und dass es ihr offensichtlicher gefallen hat.
Oh, das ist so ekelhaft.
Also er war überhaupt nicht in der Lage dazu, die Emotionen und Äußerungen und tatsächlich logischen, emotionalen Konsequenzen seines Handelns bei Personen zu erkennen. Und nicht nur das, er war nicht nur in der Lage dazu, die Schwere seiner eigenen Taten und die Konsequenzen zu erkennen. Nein, ganz im Gegenteil, er war auch noch der Meinung, dass die Leute das positiv fanden. Und das fand ich einfach so krass, weil das war für mich nochmal ein ganz neues Ausmaß an dissozialer Persönlichkeitsstörung. Wenn du nicht in der Lage dazu bist, das zu unterscheiden und du so eine krasse Verzerrung an den Tag legst, dass du der Meinung bist, dass ein Kind, das du sexuell missbraucht hast, dir vor Gericht Signale sendet, dass sie es nochmal will.
Ich hab dafür keine Worte.
Also es wundert mich auch nicht, dass es am Ende, dass am Ende der finale Schluss vor Gericht war, dass die Therapeuten ihn für nicht therapierbar halten. Nee.
Also stimmt, ich glaube, das haben wir auch noch gar nicht betont. Das ist ja tatsächlich so gewesen, sowohl Gutachter als auch Therapeuten und Ärzte.
Ja. Es gibt sie also tatsächlich Patienten, die nicht therapierbar sind.
Ja.
Und ja, das fand ich krass. Das muss ich noch hinzufügen. Wenn ich zusammenfassen müsste, ist er ein Mann auf der Flucht mit einer dissozialen Persönlichkeitsstörung, die offensichtlich nicht therapierbar ist. Aber du wolltest dich gerne emotional und kognitiv mit dem Thema der Sicherung während Ausgang
beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt emotional mit beschäftigen möchte. Ja, ich hing gerade daran, dass an dieser Fassungslosigkeit, dass die Klinik, obwohl sie das wusste, diesem Ausflug zugestimmt hat. Das ist einfach, wie gesagt, ich vergleiche das ja immer mit meinem Arbeitsalltag und mit der Frage, okay, würde ich das erlauben, wenn ein Patient von mir kommen würde und das wollen würde? Und tatsächlich habe ich sogar einen Patienten, der viel Wut bezüglich seiner Mutter immer wieder äußert und der, was immer wieder auch Thema ist. Und hat die tatsächlich auch schon besucht, allerdings waren die immer wieder sehr eng im Kontakt. Das heißt, da ist die Beziehung was eine ganz andere. Aber jetzt aktuell, wenn du mich aktuell fragen würdest, wäre das okay, wenn der zu seiner Mom geht? Ganz andere Delikte und so, ist ganz anders. Aber ich würde erstmal sagen, nee. Gar nicht mal, weil ich bei ihm denken würde, dass der gewalttätig werden würde, denn das zeigt er eigentlich nicht. Sondern weil ich auch das Risiko für ihn sehen würde, dass es ihn destabilisieren würde. Ohne Vorbereitung zur Mutter nach Hause zu gehen und dann sagen, da reinwerfen und sagen, ja, mach mal.
Achso, das war nicht sein erster Besuch. Der hat seine Mutter regelmäßig besucht.
Achso. Okay.
Also er hat sie oft besucht und es ist immer gut gegangen.
Okay, gut, dann ist es was anderes. Ich dachte, es wäre der erste Besuch seit langer Zeit gewesen, wo ich mir gedacht hätte, habt ihr eigentlich Lack gesoffen?
Mm-mm, seine Mutter kam gerade aus dem Krankenhaus und dann hat er sie wieder besucht, er wollte sie gerne sehen.
Aber das ist auch unnötig, warum kommt die denn dann nicht in die Klinik? Warum geht
er? Weil sie krank ist und weil er halt diese Ausgangsbesuchsrechte hatte. Und er hat sie ganz oft besucht und hat halt immer irgendwie Kuchen und sowas mitgebracht.
Ja. Gut, also wenn du das mal mit heute vergleichst, heute gibt sowas nicht mehr so sehr. Also wenn ein Patient sagt, er will zu seiner Mama heim Kuchen essen und er hat nicht die entsprechende Ausgangsstufe, das allein machen zu dürfen, dann wird das nicht gemacht, allein aus Personalmangel. Allein, weil zu wenig Personal da ist, um drei Pfleger über Stunden mit dem Patienten mitzuschicken. Also das wird halt gar nicht mehr gemacht, weil man sagt, okay, die Personen kommen entweder zu Besuch oder die Patienten haben entsprechende Ausgangsstufen, sonst müssen die halt warten, bis der Person wieder gut geht oder sonst irgendwas.
Wobei ich prinzipiell das Prinzip, also ich finde das Prinzip drei Pfleger ja eigentlich schon smart.
Ja.
Wenn die dann auch alle drei ihren Aufgaben so richtig nachkommen.
Das immer beim nächsten. Ja, da springen wir doch einfach direkt. Er hat gezittert vor Wut und die zwei Pfleger sind rauchen gegangen.
Also die Mutter hat über ihn geschimpft und hat halt ja gesagt, hier, ja, die Nicole ist auch noch da, aber die ist ja nix und so weiter und so fort. Und daraufhin ist er richtig wütend geworden. Und dann haben die beiden Pfleger ihn gefragt, ob er Lust hat, mit denen eine rauchen zu gehen.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, nee, er geht Geschirr spülen. Und dann haben die gesagt, ja, okay. Und dann sind die runtergegangen und er ist Geschirr spülen gegangen.
Aber sie haben gesehen, wie angespannt er war und haben ihm wahrscheinlich deswegen angeboten, ey, willst du mit uns eine rauchen?
Also sie müssten gesehen haben, wie angespannt er gewesen ist. Denn man hat ihm die Wut wohl angemerkt über den Kommentar, den seine Mutter gebracht hat. Er hat gesagt, nee, ich spüle Geschirr. Und er hat dann in der Küche auch zwei Zigaretten geraucht und Geschirr gespült. Und die Wut wurde aber einfach nicht weniger, weil er die ganze Zeit noch gehört hat, wie seine Mutter, während er Geschirr spült, im Wohnzimmer bei dem anderen Pfleger so krass über ihn ablästert und ihn beleidigt. Und er steht in der Küche alleine und ist mit dieser Situation mit sich allein und mit seinen Gefühlen allein. Keine Rechtfertigung. Nur mal so, um eine Perspektive da drauf zu bringen, dass das... Also wirklich allein von gesundem Menschenverstand her eine wirklich unkluge Entscheidung ist, jemanden mit psychischer Erkrankung oder Instabilität oder wie auch immer in einer solchen Situation alleine zu lassen. Selbst wenn er kein Gewaltstraftäter wäre.
War also zu dem Zeitpunkt hätten ja die Pfleger nicht damit gerechnet, dass er auf einmal so gewalttätig wird. Das hat er ja vorher nicht gezeigt. Aber du hättest bei ihm mit einer Flucht rechnen müssen in dem Moment. Du hättest... Wenn du siehst, dass der angespannt ist und der hat schon ganz viele Fluchten hinter sich, dann musst du in dem Moment damit rechnen, dass der durchknallt und abhaut. Und auch das, auch wenn du nicht so einen heftigen Gewaltausbrüche erwartest, wie das, was dann passiert ist, weil das war ja im Vorhinein tatsächlich schwer abzusehen, dass es so ablaufen wird.
Ja.
Aber wenn du siehst, dass der Patient so angespannt ist und wenn du weißt, dass der vorher immer wieder abgehauen ist, dann gehst du nicht zu zweit runter ein Rauchen.
Mal abgesehen davon, also entschuldige, ja, aber du gehst doch prinzipiell nicht zu zweit unten eine rauchen.
Nee, du bist also, zwei Personen, damit zwei oben bleiben können.
Ja, damit es immer noch zwei Leute gibt, die irgendwie aufpassen können, falls mal einer irgendwie eine rauchen geht oder Pipi machen muss oder keine Ahnung was. Ja. Und das ist halt was ich wirklich auch nicht verstehe. Also und da will ich will jetzt nicht für die Taten von Frank Schmökel irgendwie den Pflegern die Verantwortung oder sowas geben.
Nein.
Aber
nein.
Das ist etwas, wo ich mir denke, das ist auch einfach grob fahrlässig.
Ja, das ist grob fahrlässig und aber das ist so vieles im Zusammenhang mit Frank Schmökel. Und das ist auch so vieles, was wohl damals im Maßregelvollzug einfach so gelaufen ist. Und es ist ja, Gott sei Dank, auch so, dass nach dieser letzten Flucht von Frank Schmökel, wo auch so viel Schlimmes passiert ist, da wurden ja einige Dinge verändert im Maßregelvollzug.
Da sind vor allen Dingen einige Köpfe gerollt.
Da sind Köpfe gerollt.
Einige Leute zurückgetreten, einige Leute haben ihre Jobs verloren. Es wurden Klagen erhoben gegen die Psychologen und Ärzte, die Frank Schmökel überhaupt diese Ausgangsstufen erlaubt haben.
Ja.
Und die wurden quasi mit zur Verantwortung und Rechenschaft gezogen dafür, weil sie durch ihre Verantwortung ja seine Taten quasi erst ermöglicht haben.
Ja. Und was auch noch eingeführt wurde, waren erstmal wurde der Maßregelvollzug, die Einrichtung oder viele, zumindest die in Brandenburg, weil es ja landesabhängig ist, wurden modernisiert. Es wurde alles sehr viel sicherer gemacht. Und so Dinge, wie ich in der letzten Folge angesprochen hatte, wie zum Beispiel Kriminalprognosen, Gefährlichkeitsbegutachtungen, die wurden hochgeschraubt. Also die die Priorisierung von diesen Dingen, von diesen Einschätzungen vom gesamten Team, nicht nur von einem Arzt, nicht nur von einem Psychotherapeuten, sondern vom gesamten Team, die Einschätzung wurde in der Wichtigkeit wohl nochmal sehr stark nach oben geschraubt. Also aktuell ist es so, dass wir Behandler einmal im Jahr eine gutachterliche Stellungnahme schreiben, wo wir eine Gefahreneinschätzung machen bezüglich des Patienten. Sagen wir, kann der entlassen werden oder nicht? Wie lange braucht es noch? Was glauben wir? Wie sieht es aus? Und wir müssen bestimmte Instrumente anwenden, standardisierte psychologische Instrumente, mit denen eingeschätzt wird, mit denen so ein Summscore dann erhoben wird. Oder eben wie der HCR20, den wir hier auch schon mal vorgestellt haben vor einiger Zeit. Wir müssen solche Instrumente benutzen, um auch auf möglichst objektive Art und Weise darzulegen, ob diese Person noch gefährlich ist oder nicht. Und das hat einen ganz hohen Stellenwert in der Arbeit in der forensischen Psychiatrie. Und das war wohl damals noch nicht so. Find's gut, dass es jetzt geändert wurde, aber ich denke mir so, boah, aber auch schlimm, dass es halt durch sowas erst gemacht wurde.
Ja. Und für diejenigen von euch, die sich fragen, was mit Frank Schmökel danach passiert ist, Frank Schmökel sitzt bis heute im Gefängnis. Das heißt, er ist immer noch in der JVA, soweit ich weiß. Das heißt, die Überführung in die Sicherungsverwahrung ist noch nicht geschehen, weil er seine Haftstrafe noch nicht zu Ende abgesessen hat. Beziehungsweise man es ja hätte zur Bewährung aussetzen können. In seinem Fall hätte das dann bedeutet, dass er in die Sicherungsverwahrung gegangen wäre. Der Antrag auf Bewährung wurde aber abgelehnt. Das heißt, er sitzt immer noch im Gefängnis und wartet quasi auf die Überführung in die Sicherungsverwahrung. Und es ist davon auszugehen, dass Frank Schmökel die Welt wahrscheinlich nie wieder ohne Gitterstäbe sehen wird.
Es sei denn, er flieht wieder.
Und ich muss ehrlich gestehen, bei der Anzahl an Jahren, die er dann im Gefängnis verbracht hat, weil so alt ist er noch nicht.
Nee, ist jetzt ungefähr
62. Ich glaube, er ist 62 oder so. Bei der Anzahl an Jahren, die er dann in diesem System verbracht hat, hätte ich da noch sehr viel mehr Respekt vor dem, was passieren könnte, wenn er dann flieht. Von daher drücken wir die Daumen, dass die letzte Flucht wirklich seine letzte Flucht war.
Sehr dolle Daumen drücken. Falls ihr noch irgendwie andere Gedanken zum Fall von Frank Schmökel habt als wir oder falls ihr irgendwie andere Ideen habt und uns daran teilhaben lassen möchtet, dann könnt ihr uns gerne jederzeit schreiben, zum einen per Mail an blackboxderpodcast@gmail.com oder auch auf Instagram, da heißen wir blackboxderpodcast, alles klein und zusammen. Und mit diesem Abschluss sagen wir, seid lieb zueinander
und
tschüss!